Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marie brennt. Heute schauen wir hinter die Kulissen einer Welt, die für viele nur aus Blaulicht und Sirenen besteht. Mein Gast steht seit über 15 Jahren an vorderster Front, dort, wo sie Kunden über Leben oder Tod entscheiden. Chris Grüne, Notfallsanitäter aus Frankfurt am Main. Wir sprechen über Gewalt gegen Einsatzkräfte, über ärztliche Freigaben, die manchmal entscheidend sein können, über die Herausforderungen im Gesundheitssystem und darüber, warum Patienten in Deutschland nicht überall die gleiche Versorgung erhalten.
Hallo, ich bin Marie. Ich bin Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr. Und das ist mein Podcast. Ich spreche mit meinen Gästen über spannende Themen, die mich interessieren, rund um die Feuerwehr. Viel Spaß bei Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast.
Chris, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Chris, viele stellen sich euren Job als Notfallsanitäter wie im Fernsehen vor. Action, Blaulicht, Adrenalin. Aber wie sieht dein Alltag wirklich aus? Was steckt hinter diesem Bild?
Das sieht natürlich genau so aus, wie man es im Fernsehen sieht, jeden Tag. Wir retten jeden Tag Leben, wir fahren zu schweren Verkehrsunfällen, jeden Tag mindestens eine Reanimation. Nein, das ist natürlich alles Quatsch. Ich bin vor 15 Jahren in den Beruf eingestiegen, weil ich es eigentlich schon immer machen wollte. Es war damals für meine Eltern sehr schwierig, mir die Ausbildung zu finanzieren und deswegen hat es erst am zweiten Bildungsweg geklappt. Und ich habe schon beobachten können von meinem 20. bis zu meinem 28. Lebensjahr, dass sich da was tut. Ich war als Kind ich war immer am Fenster, ja. Wenn du Blaulicht unter Tütata gehört hast, ist man immer ans Fenster gerannt und hat geschaut,
das kenne ich,
was da vorbeifährt. Und man kannte die Autos besser als mancher, der das Auto gefahren ist. Und mittlerweile sind wir viel mehr. Also klar, ich sag's mal ganz vorsichtig, wir sind Lebensretter, wir sind aber Sozialarbeiter, wir sind Notfallseelsorger, wir sind Psychologen, wir sind Berater aus erster Hand, weil das System mittlerweile so einen Knacks weg hat, dass, also jetzt nicht unbedingt im negativen Sinn gemeint, klar in diesem Punkt schon, aber ich will das System nicht komplett in Frage stellen, dass das Denkverhalten der Leute einfach so weit ist, dass wegen jedem kleinen Wehwehchen die 112 gerufen werden kann, dass die Rechtslage teilweise sehr schwammig ist. Das heißt, wenn jemand am Telefon sagt, ich bekomme schlecht Luft, dann wird ein Auto geschickt. Und es ist vielerorts so, dass das gar nicht hinterfragt wird. Warum kriegen sie denn schlecht Luft? Wenn wir jetzt mal jemanden nehmen, der eine Erkältung hat und der ruft vielleicht einfach die 112 an, weil er es nicht besser weiß, weil er mal einen Arzt sehen möchte und der Disponent schickt dann einen RTW. Ich habe auch schon in Wohnungen gestanden, wo der Patient gesagt hat, sind Sie jetzt gerade mit Blaulicht gekommen? Ja, wieso? Ich wollte eigentlich, dass ein Arzt kommt. Ich brauche ein Rezept. Ich habe jetzt seit 4 Tagen Grippe und es geht nicht weg und ich bin so schlapp, ich kann nicht gehen.
Okay.
Und deswegen ist so dieses Denkverhalten bei den Menschen da draußen, da muss man einfach dran arbeiten. Und es ist traurig, aber wahr. Man zählt manchmal die Tage oder die Einsätze. Und wenn man dann wirklich jemanden hatte, der lebensbedrohlich erkrankt war, denkt man sich hinterher, geil, du hattest wieder einen kranken Menschen, du konntest das Erlernte anwenden und du hast gesehen, dass das Erlernte was gebracht hat. Mhm. Und ich kann verstehen, dass viele, viele junge Kollegen gefrustet sind, wenn sie halt 4 Wochen lang zur Arbeit gehen. In der Regel sind das dann so 16 bis 18 Dienste und wirklich nicht einen Menschen haben, der wirklich krank ist oder der einen Rettungswagen gebraucht hat. Und dann ist halt natürlich jetzt die Frage, wo ist da im System der Fehler?
Ja.
Ja, das wird dann Teil 1 oder der erste Podcast von ganz, ganz vielen, wenn wir jetzt das komplett auseinanderklamüsern wollen. Ich will es mal kurz erklären, weil es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, der das System überhaupt nicht kennt.
Wie ich zum Beispiel. Ich könnte ja was von Feuerwehr erzählen.
Hast du echt keine Ahnung von Rettungsdienst?
Ja, ein bisschen schon. Ich kriege ja auch ein bisschen Themen mit, ne, wenn wir jetzt hier zusammensitzen oder auf den Messen oder so. Aber tief habe ich überhaupt gar keinen Plan. Ne.
Da gibt's diesen Notrufpunkt Frankfurt. Dem kann man folgen auf Instagram. Und da ist, glaube ich, das ein oder andere ganz gut erklärt. Nein, keine Eigenwerbung machen hier. Also Notrufpunkt Frankfurt. Also, wir haben ein Notfallsanitätergesetz in Deutschland und wir haben aber 16 Bundesländer und der Rettungsdienst ist föderalistisch geregelt. Das bedeutet, jedes Bundesland kann sein eigenes Süppchen kochen und das ist aber noch nicht alles. In jedem Bundesland gibt es verschiedene Rettungsdienstbereiche. Und da geht's ja auch schon wieder los, dass in jedem Rettungsdienstbereich auch wieder das eigene Süppchen gekocht wird. So musst du dir vorstellen, wir haben direkt an Frankfurt greift der Main-Kinzig-Kreis. Mhm. Das heißt, wenn du in Frankfurt-Fechenheim rausfährst, dann hast du eine zweispurige Schnellstraße, die durch eine Leitplanke getrennt ist. Und bis vor ein paar Jahren war es noch so, dass wir in Frankfurt keine Analgetika, also keine Schmerzmedikamente auf dem Auto hatten. Und wenn du jetzt von Frankfurt nach Maintal gefahren bist und hast dort einen Unfall gehabt und hast dir mal als Beispiel das Bein gebrochen, dann ist der Rettungswagen aus Frankfurt gekommen, weil die Leitplanke es halt hergibt, dass der Rettungswagen aus Frankfurt kommt, wenn es aus Frankfurt rausgeht. Ja. Und da konnte der Rettungsdienst dir die Schmerzen jetzt nicht direkt akut nehmen, sondern wir mussten uns einen Notarzt nachfordern. Das hat dann nochmal 10, 15 Minuten gedauert. Wenn du aber genau auf der anderen Seite einen Unfall gehabt hast, also von Maintal her kommend aus dem Main-Kinzig-Kreis nach Frankfurt rein, kommt der RTW aus Maintal. Und die haben schon Schmerzmittel auf dem Auto gehabt.
Oh, krass.
Das heißt, es kommt in Deutschland auf den Ort, auf die Zeit und auf die Gegebenheiten an, wie dir geholfen wird. Und das verstößt ganz klar gegen das Grundgesetz. Ja, das Grundgesetz gibt her, dass jeder Mensch die gleiche medizinische Hilfe erwarten kann. Und deswegen hat die Björn-Steiger-Stiftung auch letztes Jahr eine Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht, weil die Björn-Steiger-Stiftung nach einem Gutachten zum Schluss gekommen ist, dass die Bundesregierung wesentlich mehr tun könnte.
Ja.
Ja, die Bundesregierung sagt natürlich, ja, Rettungsdienst, das ist Ländersache. Die Länder wollen das selber machen. Der Herr Lauterbach hat ja versucht, dass der Rettungsdienst auf Bundesebene kommt. Das heißt, die Bundesregierung entscheiden kann. Aber das haben halt natürlich die Minister der Länder halt abgelehnt. Also die Mehrheit. Mhm. Die haben halt gesagt, nee, das machen wir mal hier alles selber. Und da geht ja schon das riesengroße Problem los. Also du wirst bei einem Herzinfarkt in München vielleicht anders versorgt als in Frankfurt, anders versorgt als in Hamburg, anders versorgt als in Köln. Du hast auf dem Land teilweise das Problem, dass du 30, 35, 40 Minuten auf einen Rettungswagen warten musst. Eigentlich gibt es Hilfsfristen. Die Hilfsfristen werden aber in den meisten Zeiten, meisten Teilen in Deutschland überhaupt nicht eingehalten.
Mhm.
Ja, das heißt, innerhalb von 10 Minuten muss ein RTW da sein. Und über eine Statistik wird dann errechnet, in wie viel Prozent der Fällen das tatsächlich so zutrifft. Ich habe jetzt neulich noch einen Bericht gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, dass der Rettungsdienst dort in 68% der Fällen innerhalb der Hilfsfrist ankommt. Ja.
Oh, okay.
Dann der massive Personalmangel, der herrscht in den großen Städten. Berlin hat man ja mitbekommen, in Frankfurt ist es nicht anders, dass immer wieder Autos abgemeldet sind, weil kein Personal da ist. Keiner will es machen, das Personal ist krank und die Ressourcen sind einfach viel zu wenig. Jetzt sagt man auf der einen Seite, wir haben genug Rettungsdienstpersonal in Deutschland, aber es wird einfach falsch eingesetzt.
Okay.
Und da geht das Problem ja los. Und deswegen, ich habe dir ja eben gesagt, das System ist am
Hintern,
genau. Das haben wir dann ja versucht, netter zu bezeichnen. Und es ist tatsächlich so. Und viele Leute wissen das gar nicht. Ich sag immer, man kennt mich ja aus Film und Fernsehen und besorgt mir eine halbe Stunde Redezeit bei, jetzt hätte ich bei einer Spiegel TV gesagt, bei Stern TV. Und es wird ein Raunen durch die Menge gehen, weil viele, viele tolle Kollegen, die auch als Influencer und Content Creator unterwegs sind, die sagen das genauso, die sehen das genauso.
Ja.
Nur wenn du überlegst, wenn wir mit 25 Leuten auf einer Messe zusammensitzen und dann feststellen, dass wir eine Reichweite von über 100 Milliarden Menschen haben.
Wow.
Reichweite, nicht Follower.
Ja.
Zusammen.
Ja.
Ich aber der Einzige bin, der offen reden kann in den sozialen Medien, weil ich einen tollen Chef habe, der hinter mir steht und der auch weiß, dass das System kaputt ist. Und die anderen können alle nicht offen reden, weil es Feuerwehrbeamte sind, weil es Leute sind, die einen Influencer-Vertrag haben, Leute sind, die einen Maulkorb aufhaben oder, das ist nicht böse gemeint, einfach eine viel zu kleine Reichweite haben, um wirklich Menschen zu erreichen.
Oder sich vielleicht auch gar nicht trauen, sich so weit hinauszulegen. Gibt's auch. Also
ja,
jeder
ich hatte,
hat den Mut, offen über Dinge tatsächlich so zu sprechen wie du.
Es geht ja schon da los, dass wir haben so einen tollen Beruf, ja?
Mhm.
Guck mal, wenn ich mit meinem Teampartner unterwegs bin, ich zum Beispiel damals bin ich mit einer sehr guten Freundin als festes Team gefahren, fast 3 Jahre, die ist jetzt mittlerweile auch Ärztin. Das war einfach toll. Wir haben uns super verstanden, wir haben eine Fahrgemeinschaft gehabt. Sie ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin, auch von meiner Frau. Meine Frau hat sie zur Hochzeit eingeladen, schon 3 Tage vorher zu kommen. Alles wunderbar. Richtig geiler Job. Ja, du verstehst dich mit deinem Teampartner. Wir haben uns, wir haben gemeinsam gelacht, wir haben zusammen geheult, wir haben uns angeblafft, wir haben uns im Einsatz super verstanden, aber auf der Wache kein Wort miteinander geredet, weil wir beefig aufeinander waren. Aber das ist ja völlig normal. Und wir können uns aufs Sofa legen, wenn wir keinen Einsatz haben. Man kann auch mal schnell zur Post fahren. Das ist so ein toller Job, den wir haben. Aber dann kommen halt Arbeitgeber, die trotz des miserablen Systems teilweise dir das Leben dann noch schwerer machen wollen. Was ich bis heute nicht verstehen kann, wir haben ja eben hier unten beim Shooting drüber gesprochen, als wir den RTW fotografiert haben, ja, das Kennzeichen muss ausgeblendet werden.
Ja.
Und da haben die ja hier gesagt, nö, muss nicht. Und mich hatte vor ein paar Monaten ein junges Mädel, hatte eine schöne Story gemacht, die stand im RTW in der Seitentür und hatte die Arme so oben dran, lachte in die Kamera und hatte nur den Hashtag Traumjob drunter. Die war seit einem halben Jahr Rettungssanitäterin. Und ich hatte das gesehen in der Story, wir waren aber gerade bei einem Einsatz, deswegen habe ich das Handy dann weggelegt und dann wollte ich das reposten, da war das Bild weg. Und da habe ich ihr geschrieben, hey, wieso hast du das Bild gelöscht? War das? Und ja, ich habe gerade eine telefonische Abmahnung bekommen.
Oh nein.
Ja. Guck mal, ich bin 12 Stunden am Tag arbeiten. Ja. Wie viel kriege ich denn davon bezahlt? Ja, nicht ganz so. Aber das ist genau, das ist das, was viele nicht vergessen. Wir haben teilweise Arbeitsverträge über 38,5 Stunden, sind aber 44 Stunden pro Woche auf der Arbeit. Ja, wir haben also eine unbezahlte Bereitschaftszeit. Also in der Regel kannst du sagen, zwischen 4 und 8 Stunden bekommen wir nicht bezahlt pro Woche. Ja, wir können uns dann nachts auch mal hinlegen, wenn kein Einsatz ist. Und wenn man Glück hat, kann man auch mal auf Außenwachen 3-4 Stunden schlafen. Aber darum geht's ja nicht. Also kann ich auch in dieser Zeit, und das sieht mein Chef so, auch mal ein Bild posten, auch mal irgendeinen Beitrag erstellen. Und ja, die kritischen Äußerungen, da muss man halt so ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Das hat mir ja hier und da auch schon das Genick fast gebrochen. Aber daran merke ich ja, dass ich da einen wunden Punkt getroffen habe und dass ich da genau den Fehler oder das System angezweifelt habe. Und wenn sich einer dabei auf den Schlips getreten fühlt, dann weiß ich ja, dass ich genau die richtigen Hebel in Bewegung setze, da anzukommen.
Ja.
Man sieht's. Ich kann jetzt noch stundenlang über die Einleitung reden. Wir sind ja noch gar nicht beim Thema angekommen. Man sieht es ja zum Beispiel beim Thema First Responder. Wir haben ja in Deutschland teilweise Gegenden, wo der Rettungswagen vielleicht mal eine Dreiviertelstunde fährt.
Ja.
So, bei mir im Harz, wo ich gearbeitet habe, wenn der Rettungswagen im Nachbarort weg war und wir mussten dorthin, dann bist du im Winter bei Glatteis bist du 35, 40, 45 Minuten unterwegs.
Oh Gott, das ist eigentlich echt erschreckend.
Und wenn jemand umgefallen ist, jetzt kommt mal die Quizfrage an dich, wenn jemand umgefallen ist, pro Minute, die er nicht reanimiert wird bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand, um wie viel Prozent sinkt denn da die Überlebenschance?
10%?
Ja, sehr gut. Pro Minute ohne Reanimation sinkt die Überlebenschance um 10 Minuten. Und wenn ich jetzt nach einer halben Stunde es schaffe, jemanden wiederzuholen, der wieder einen eigenen Herzschlag hat, müssen wir dann darüber reden, was im Gehirn vorgeht?
Das wissen wir eigentlich alle.
Das ist ein Apaliker.
Ja.
Ja, das ist, manche sagen, das ist böse, manche sagen, das ist nicht böse, es ist ein Deckengucker.
Hm.
Ja, der ist ein Wachkoma-Patient, der guckt an die Decke und der hat kein Leben mehr.
Genau.
Die Angehörigen haben vielleicht kein Leben mehr. Jetzt mag jetzt abgebrüht klingen, aber da muss man einfach drüber reden. Und wenn man aber weiß, dass es mit ganz, ganz kleinen wenigen Schritten möglich ist, Voraushelfer, First Responder überall einzuführen. Ich habe mich hier noch mit dem Kollegen eben unterhalten. Das kostet kein Geld. Ja, wenn man vorhandene Ressourcen nutzt, ein Rettungssanitäter, der in der Freiwilligen Feuerwehr ist, der hat einen Funkmeldeempfänger, also einen Piepser.
Ja.
So, da kann man bei der Leitstelle sagen, gut, der Piepser von dem Kollegen X ist ab jetzt sofort als First Responder bei dem Stichwort Reanimation alarmierbar.
Mhm.
Ja, dann gibt man kein Geld aus, man programmiert das kurz, es dauert 5 Minuten und schon hat man einen First Responder in Deutschland mehr.
Es gibt ja auch Apps schon verschiedener, ne, die man aufs Handy machen kann, wo man sich auch als normale Person. Also ich hatte auch so eine App, ich glaube, die ist gerade nicht geupdatet, deswegen ist die stillgelegt. Bei dieser App habe ich mich gemeldet und wenn in meiner Nähe jetzt etwas passiert, wo ich helfen kann, dann werde ich sozusagen, bekomme ich einen Piepsen und den Weg dorthin und kann mich dann aufmachen, dort vor Ort zu helfen. Ist natürlich, ich weiß ja natürlich nicht immer genau, was dann gerade passiert ist.
Ja, aber das ist,
ist ja schon mal was Kleines, wo man ganz unten anfangen kann, wo eigentlich jeder mitmachen kann. Jeder in Deutschland kann sich bei so einer App anmelden.
Ja, es muss aber erstmal eingeführt werden. Und wenn du jetzt noch weißt, ist das Background-Wissen, was ich habe, dass es Betreiber gibt, die verlangen, dass zum Beispiel der Landkreis oder die Behörde eine extra Stelle schafft für das QM. Da steckt so viel mehr dahinter. Und viele Apps sagen auch, das müssen schon Leute sein, die im medizinischen Bereich arbeiten.
Mhm.
Ja, also ich sag mal, Marie, die LKW fährt, die einen Erste-Hilfe-Kurs hat, die wird gar nicht zugelassen, weil man dann ja auch weiterdenken muss. Wie ist die Nachbetreuung nach so einem Einsatz? Wie kann man nach dem Einsatz an dich rankommen? Wie kann man mit dir sprechen? Wie gehst du damit um?
Mhm.
Aber das ist ja auch völlig irrelevant. Wichtig ist ja, dass überall Flächen decken. Und das ist das, was ich mir ja als Ziel gesetzt habe.
Mhm.
Wir hatten es ja im Landkreis Göttingen bei uns, dass ich gesagt habe, es gibt hier in einem Ort eine Voraushelfergruppe der Feuerwehr.
Mhm.
Das wurde dementiert. Nein, das stimmt nicht, das gibt's gar nicht.
Okay.
Aber wenn man auf die Facebook-Seite der Feuerwehr gegangen ist, Voraushelfereinsatz, 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 ja, und schwupps hat sich auf einmal der Gesundheitsminister zu Wort gemeldet, ja, Göttingen braucht unbedingt eine Ersthelfer-App und jetzt, zack, haben wir eine.
Okay.
Ist auch mir auch völlig egal, ob es da heißt, Chris Grüne hat dafür gesorgt oder Chris Grüne hat das, das ist mir völlig egal. Mir ist wichtig, dass die Leute die Hilfe bekommen und gerne hat man immer das Wort oder viele nutzen immer das Wort Selbstdarsteller, also bei allen Influencern.
Okay. Ja,
hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass eine Selbstdarstellerin.
Ich bin ja auch eine Selbstdarstellerin im Feuerwehrbereich.
Und aber mein Instagram ist doch ein Laden. Wenn du in den Laden gehst und dir gefällt nicht, was du siehst, was machst du?
Du gehst weiter.
Genau, du gehst weiter in den nächsten Laden und da gibt's einen Button, entfolgen heißt der.
Ganz
oder
genau.
Nicht mehr folgen. So. Und manche Themen brauchen halt eine gewisse Selbstdarstellung und ich glaube, ja, manchmal bin ich vielleicht ein bisschen selbstdarstellerisch, das ist aber einfach, weil ich damit zeigen möchte, dass ich das ernst meine, was ich da sage. Ja?
Mhm.
Wenn ich dir jetzt sage, Mensch, Marie, das mit dem Krankenwagen, das ist nicht so, wie es sein sollte in Deutschland. So, das kommt bei dir an.
Ja.
Aber was kommt bei dir eher an, wenn ich sage, Marie, hier sterben Menschen in Deutschland. Jeden Tag sterben 5 bis 10 Menschen in Deutschland, weil das System am Popo ist.
Das kommt besser an. Also das setzt sich auch. Dann hört man zu und denkt, oh, okay.
Und ich weiß jetzt schon wieder, dass wahrscheinlich der ein oder andere, der das jetzt gerade hört, am Kochen ist. Was erzählt er da für eine Scheiße? Aber es stimmt.
Mhm.
Es stimmt. Ich kann dir nachweislich Orte in Deutschland, jetzt hätte ich beinahe in Frankfurt, Orte in Frankfurt, nicht nur Frankfurt, ich kann dir nachweislich von Einsätzen erzählen, wenn man da mal hinterhergehen würde oder in die Akten schauen würde oder so, dass nachweislich Leute hätten besser versorgt werden können und bessere Überlebenschancen gehabt hätten. Ja.
Mhm.
Und das ist ja das, was viele Kollegen belastet. Ne? Also mir hat mal jemand gesagt, du bist eiskalt. Eiskalt bin ich nicht. Ich gehe einfach damit um. Wenn mir im Dienst ein Patient stirbt, dann ist mir das egal. Also mich belastet das nicht.
Ja.
Ja?
Mhm.
Egal ist es mir nicht. Es belastet mich nicht.
Du lässt es nicht emotional.
Genau, ich lasse es überhaupt nicht an mich ran.
Genau.
Und kleine Triggerwarnung. Wir haben ja nun mal auch leider mit dem Tod von sehr jungen Menschen zu tun.
Mhm.
Und wenn sehr junge Menschen verstorben sind, dann habe ich eine andere Aufgabe. Dann habe ich die Aufgabe, für die Eltern da zu sein.
Mhm.
Ja. Und so lasse ich es gar nicht an mich ran. Aber was viele junge Kollegen belastet, ist halt einfach zu wissen, man fährt an 5 geeigneten Kliniken vorbei. Der Patient kommt in die 6. Klinik und stirbt, weil er es zeitlich nicht geschafft hat. Wäre man in die 1. Klinik gefahren, die aber abgemeldet ist, weil sie keine Bettenkapazität hat, die Fachabteilung vielleicht ab 16 Uhr nicht mehr besetzt hat.
Mhm.
Das ist das, was die Leute belastet. Und damit, das lernst du nicht. Du lernst in der Ausbildung nicht, damit umzugehen. Du lernst nicht zu sagen, es tut mir leid, ihr Mann ist verstorben. Du lernst nicht, einem sterbenden Menschen zu sagen, dass du ihm nicht mehr helfen kannst.
Mhm.
Ja, so wie man das halt im Film, ich habe diese Situation 2-mal gehabt, dass wir einen jungen Menschen beim Sterben quasi begleitet haben. Das ergibt sich halt einfach mit der Zeit. Und da das Team immer jünger wird, kann es dir halt auch passieren, dass ein Rettungswagen kommt, da sitzt ein Notfallsanitäter drauf, der ist seit 3 Monaten fertig mit der Ausbildung.
Hm.
Der hat das fachliche Wissen, der hat auch vielleicht das praktische Wissen, das ist alles super. Aber die emotionale Bindung zu diesen Fällen ist da viel, viel höher.
Ja, klar.
Und dann ist der Fahrer, der Rettungssanitäter, vielleicht seit einer Woche dabei, der ist 18 Jahre alt, hat einen großen Führerschein. Und dann hast du da diese 2 jungen Menschen, die mit so einem Einsatz umgehen müssen. Und es gibt immer wieder, und auch dafür kann man mich jetzt gerne verurteilen, es gibt immer wieder Arbeitgeber, wenn sich so junge Kollegen bei ihnen melden und sagen, du, ich kann nicht mehr, ich muss nach Hause gehen, der Einsatz hat mich zu sehr belastet. Es ist zum Glück nur noch ein Bruchteil, aber es gibt Arbeitgeber, die sagen, dann bist du für den Rettungsdienst nicht geeignet.
Das ist krass, das dürfte sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, wir erleben ja das Gleiche. Das wird kein Mensch sagen, dass du dafür nicht geeignet bist. Also wir kriegen dann sofort Hilfe gestellt. Schon direkt nach dem Einsatz kommen ja zu uns Leute, ganze Teams, wenn es sein muss, die mit uns drüber sprechen, damit wir das verarbeiten können.
Auch das, genau, auch das ist ja, kommt ja immer wieder auf die Ortschaften an oder auf die Stellen an, wo du bist. Also ich war ja in Hamburg, als das Messerattentat war. Am Hauptbahnhof war ich als 2. oder 3. RTW vor Ort, weil ich da gerade in Hamburg gefahren bin. Und ich meine, wir sind aus dem Krankenhaus raus, haben die Leitstelle angerufen, haben gesagt, wir gehen jetzt in die 6 putzen.
Mhm.
Und da kam direkt dann die Ansage, kommt bitte auf die Wache 22 zur Nachbesprechung oder 20 oder was es auch immer war. Da habe ich mich kurz mit dem Kollegen besprochen, weil wir waren schon 1,5 Stunden drüber.
Mhm.
Da haben wir beide gesagt, das brauchen wir nicht, das ist für uns völlig fein, aber das Angebot war sofort da. Und das Angebot muss sofort greifen. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo in Frankfurt hochdramatisch ein junger Mann Obdachlosen aus dem Gleisbett gezogen hat und dann selber tödlich verletzt wurde von der einfahrenden S-Bahn. Und da haben wir 5 Stunden später mitbekommen, dass unsere Krankentransportfahrzeuge als First Responder vor Ort waren und haben dann die Kollegen angerufen. Ja, also da wird jetzt in dem Fall, ist jetzt ein Negativbeispiel, es klappt eigentlich sonst sehr gut, aber da sieht man, da war eine Lücke, da hat wahrscheinlich der eine gedacht, der andere weiß Bescheid oder der wird informiert oder der Rettungsdienstleiter wird angerufen, hier, da sind eure RTWs bei dem und dem Einsatz, kümmere dich mal. Und da muss es ein ineinander knüpfendes System geben oder aber halt Kollegen, die untereinander aufeinander Acht geben und einfach aufeinander aufpassen.
Ja.
Aber das ist ja nicht alles.
Nein.
Es geht ja noch weiter.
Ja.
Du darfst. Das waren jetzt die ersten 3%.
Ja. Wir können auch gerne eine zweite und eine dritte und eine vierte Folge aufnehmen, Chris. Ich komme dich gerne in Frankfurt besuchen.
Oh, das können wir eigentlich mal machen. Okay. Kannst mal RTW mitfahren.
Oh Gott, ich glaube, Rettungsdienst ist absolut überhaupt nicht so meins.
Warum?
Nee, ich kann kein Blut sehen und keine Spritzen. Also
Blut kann ich auch überhaupt nicht sehen. Das ist ganz schwierig bei mir. Ich mache das mal mit zu den Augen.
Nein, Spaß. Genau. Warte mal, wo war denn jetzt der Arm für die Spritze?
Tatsächlich ist eine gute Bekannte von mir, liebe Grüße an E. Bei der Polizei und hilft dann auch immer wunderbar mit, aber sie dreht dann den Kopf immer zur Seite, weil sie sagt, ich kann absolut kein Blut sehen. Also sie hält blutende Arme, hält sie fest, aber sie dreht den Kopf weg und sie sagt, wenn ich da jetzt hingucke, liege ich direkt daneben.
Genau.
Ja, wir passen dann schon auf dich auf. Du kriegst dann die rosa-rote Brille aufgesetzt und dann ist alles gut. Nein, also das System, es muss sich dringend was ändern. Zusammengefasst nochmal gesagt, es kommt auf den Ort an, wo du ein Problem hast oder wo du Hilfe brauchst und die Zeit. Das ist ganz klipp und klar. Es gibt Rettungsdienstbereiche, da gibt es zum Beispiel am Wochenende gibt es keine Krankentransportfahrzeuge. Als ich vor 1,5 Jahren noch im Harz gearbeitet habe, da war es so, da sind die Rettungswegen, auch die ganzen Krankentransporte gefahren, waren daher für lebensgefährliche Einsätze wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Reanimation überhaupt nicht verfügbar. Und das ist das, was die Leute immer nicht wissen und was man auch bloß nicht in den sozialen Medien sagen darf.
Gut, dass wir das heute nicht aufnehmen.
Ja, wir nehmen das ja heute auf, aber ich arbeite ja nicht mehr in Göttingen.
Das ist gut.
Da ich im Landkreis Göttingen nicht mehr arbeite. Ja, das ist ja nicht nur in Göttingen so. Das ist jetzt halt auch wieder ein Negativbeispiel, weil ich es da halt erlebt habe. Aber ich kann dir auch andere Regionen nennen, wo ich noch fahre. Deswegen kann ich das jetzt so nicht sagen. Also es ist nicht Frankfurt, aber auch andere Regionen, wo einfach für 50.000 Einwohner 2 RTWs nachts da sind. Und wenn der eine RTW nach weiß Gott wohin fahren muss, weil die Fachrichtung in der Klinik dort ist, dann ist ein RTW für 50.000 Leute da. Und wenn der dann gebunden ist mit einem älteren Herrn, der aus dem Pflegeheim 1 Stunde in die Klinik gefahren werden muss, zum Blasenkatheterwechsel und 1 Stunde wieder zurück, dann ist der halt 2,5 Stunden gebunden. Und dann ist halt die Frage, was passiert, wenn
dann etwas passiert.
Jetzt etwas los ist, dann muss der RTW aus dem Vorort reinkommen, das dauert auch wieder 25 Minuten und dann denkt sich der Bürger und wird dann auch mal sauer.
Ja klar, zu Recht.
Und da haben wir jetzt mal einen guten Sprung. Was denkst du denn, wer ist denn der Hauptaggressor im Rettungsdienst? Von wem geht für uns potenziell eine Gefahr aus? Gewalt gegen Einsatzkräfte. Schönes Stichwort.
Ja, ganz genau. Du hast auch schon einiges erlebt. Ich nicht ganz so viel wie du, aber ja. Chris, ich habe mir gerade überlegt, ich finde, Gewalt gegen Einsatzkräfte bedarf einer eigenen Folge. Was hältst du wirklich davon, wenn ich dich in Frankfurt besuchen komme und wir nehmen da für eine gesonderte Folge auf?
Da muss ich mal meinen Terminplan schauen. Der ist sehr eng gestrickt. Nein, das können wir auf jeden Fall machen, weil das ist nämlich, glaube ich, ganz interessant. Das kann man ja vielleicht nochmal so anteasern. Was denkst du denn, von wem geht denn die meiste Gefahr aus? Uns gegenüber?
Ich würde von Patienten sagen. Also wahrscheinlich nicht von jedem. Aber es gibt bestimmt Patienten in manchen Situationen, obwohl.
Du hast 3 Gruppen mittlerweile.
Okay, oh Gott.
3 Gruppen, von denen Gefahr ausgeht. Eine hast du schon richtig genannt, das ist der Patient.
Ja.
Dann?
Passanten.
Ja, komm erstmal näher an den Patienten ran, die Angehörigen.
Ach so, ja, die
und dann völlig unbeteiligte Menschen.
Mhm.
Der Patient, der vielleicht hochgradig aggressiv ist, der um sich schlägt, der auf das Rettungsdienstpersonal losgeht, wobei man da auch ganz klar abgrenzen muss, psychische Erkrankung. Menschen, die unterzuckert sind, können hochgradig aggressiv werden, obwohl sie es gar nicht wollen. Dann hast du die Angehörigen, die vielleicht gar nicht damit einverstanden sind, dass du Oma Erna nicht mit ins Krankenhaus nimmst.
Mhm.
Habe ich jetzt erst wieder gehabt. Die haben wir mitgenommen, die musste genäht werden. Und dann sage ich, naja, ich denke mal, dass sie in 2-3 Stunden wieder nach Hause kommt. Ja, nee, es wäre schon gut, wenn sie bis morgen im Krankenhaus bleibt. Wir sind heute Abend nicht da.
Oh Gott,
das und geht umgekehrt gar nicht. Hast du das genauso, dass du gepackte Koffer im Flur siehst. Da stehen gepackte Koffer und dann wird irgendwie was aus den Haaren herbeigezogen, dann wird in den Nebenraum gegangen, dann wird getuschelt, dann kommt man, ja, und sie hat noch das und das und sie hat noch das und das und sie hat noch das und sie muss unbedingt ins Krankenhaus für eine Woche, weil wir sind eine Woche in Ägypten.
Oh Gott.
Und dann hast du, so wie mein Kollege Dragan es im Januar schmerzlich erfahren musste, halt die völlig Unbeteiligten, die Passanten. Dragan hat die Trage fertig gemacht und ein Radfahrer, der an ihm vorbeigefahren ist, hat ihm halt einfach in den Kopf getreten.
Das habe ich mitbekommen.
So, und also das ist ein riesengroßes Thema. Ich denke, da gehen wir zur neuen Folge.
Ganz genau.
Da haben wir jetzt schon mit Ersthelfer-App, die dringend deutschlandweit eingeführt werden muss, mit Maßnahmen, die überall in Deutschland ergriffen werden können, müssen, werden, sollen, damit die Patienten halt eben einheitlich versorgt werden und dass das System, so wie es momentan ist, dass es auf Länderbasis basiert, wo jedes Land sein eigenes Süppchen kochen kann, dass ich da einfach was tun muss.
Ganz genau. Ja, Chris, danke für deine Offenheit und dass du heute dir Zeit genommen hast für meinen Podcast und dass ich so ein bisschen oder auch wir hinter die Kulissen deines Jobs schauen durften. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man so offen wie du darüber erzählst. Sehr spannend, was ihr da draußen für Herausforderungen habt, die ihr auch bestehen müsst. Ja.
Das Lustige ist ja, ich war vor 2 Jahren, war ich bei Planet Radio für 4 Stunden, bei Jeder für Jella. Mhm. Und da gab es wohl, ich glaube, noch während der Sendung gab es, ich glaube, 3 oder 4 Anrufe von ärztlichen Leitern Rettungsdienst, die sich darüber beschwert haben, dass der Radiosender etwas ausstrahlt, was ich da sage.
Oh.
Was man davon hält oder was man davon halten kann, das kann sich ja jeder selber denken. Ganz wichtig, wenn jemand Kritik hat mit dem, was er gehört hat, jederzeit gerne notruf.frankfurt auf Instagram. Da gibt's einen Button E-Mail, da kann man mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich bin gerne bereit, mir konstruktive Kritik anzuhören, bin gerne bereit, Verbesserungsvorschläge für meine Aussagen zu bekommen. Aber solange sich an diesem System nichts ändert, gerade in Punkten, wo es kein Geld kostet und wo es um Menschenleben geht, bin ich auch nicht bereit, davon zurückzutreten, das öffentlich zu machen.
Sehr gut. Ich stehe zu 100% hinter dem, was du sagst.
Und
mich freut, dass du in meinem Podcast so offen über das alles redest. An euch da draußen, wenn ihr einen Rettungswagen seht, natürlich auch Feuerwehr, Polizei, macht Platz. Habt Respekt und denkt dran, dass diese Menschen für uns alle da sind. Vor allem dann, wenn wir sie am meisten brauchen. Chris, danke, dass du heute da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke für deine Arbeit. Chris, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Die stelle ich allen meinen Podcast-Gästen.
Okay,
einfach spontan darauf antworten. Was hast du immer in deinem Kühlschrank?
Eiswürfel.
Sehr gut. Das war Marie Brent. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie, abonniert den Podcast und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, passt gut auf euch auf.
Marie Brent, der Feuerwehr-Podcast.